dann kann das Virus sich reaktivieren, kann anfangen, diesen Nervenzellen wieder zu wachsen, zu replizieren, sich zu vermehren. Und das kann dann von diesen Nervenzellen aus überspringen auf die Haut. Und das ist, was man Gürtelrose nennt.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 2. September 2025 in New York City. Und heute geht es um ein Virus, das zwei unterschiedliche Erkrankungen auslösen kann, und zwar das Varicella-Zoster-Virus. Vorweg, mein Bruder hat sich vor kurzem diese ganzen Virologisch-Episoden angehört und hat gemeint, am Anfang war es leicht verständlich, aber es ist dann sehr wissenschaftlich geworden mit der Zeit. Ich werde mir das jetzt zu Herzen nehmen und anfangen, vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen einfacher zu erklären und vielleicht ein bisschen weniger wissenschaftliches Jargon zu verwenden. Also heute geht es ums Varicella-Zoster-Virus. Das ist ein Alpha-Herpes-Virus. Herpesviren sind DNA-Viren. In dem Fall hat das Virus ein doppelsträngiges, lineares Genom. Das heißt, ein DNA-Genom, so wie unser Genom eben auch DNA-Genom ist. Und für ein Virus-Genom ist das Genom vom Varicella-Zoster-Virus recht groß. Das hat 125.000 Basenpaare. Also ganz schöne Kapazität, was Proteine betrifft. Und es kodiert für etwa so 70 Proteine, also hat Information für etwa ungefähr 70 Proteine. Es hat dann einen anderen Namen, es wird auch humanes Herpesvirus 3 genannt. Und das ist mit den Herpes-Simplex-Viren relativ nah verwandt. Herpes-Simplex-Viren sind auch, wie der Name schon sagt, Herpesviren, DNA-Viren, die Genitalherpes und Gesichtsherpes bzw. Lippenherpes auslösen. Also ziemlich nah verwandt. Das Virus selbst ist etwa 180 bis 200 Nanometer groß und rund. Das Genom ist innen drinnen, das ist verpackt in ein regelmäßig angeordnetes Proteinkapsid. Und das ist umgeben von einer Struktur, die nennt man Tegument. Das sind einige unterschiedliche Proteine, die weniger regelmäßig angeordnet sind. Das schaut ein bisschen fuzzy aus im Elektronenmikroskop. Und draußen rundherum gibt es dann nochmal eine Lipidhülle. Und da sitzen relativ viele Glykoproteine drin. Und das ist bei Herpesviren so, die haben recht viele. In dem Fall das GB, GL, GH, GI, GK und GL, also G steht für Glykoprotein. Da gibt es eine ziemlich große Anzahl von denen. Das ist das erste Mal an der Cleveland Clinic isoliert worden in den 1950er Jahren von der Evelyn Nicole und ich glaube auch von Thomas Weller, der dann den Nobelpreis bekommen hat, gemeinsam mit zwei anderen Wissenschaftlern, nicht unbedingt für dieses Virus, aber für Zellkultur und Viruskultur. Und was wissen wir über dieses Virus? Das ist wahrscheinlich schon sehr lang in der menschlichen Population präsent, wie das bei den meisten Herpesviren der Fall ist. Das hat kein Tierreservoir, also die Menschen sind das einzige Reservoir, das das Virus hat. Und wie schon gesagt, das löst zwei unterschiedliche Erkrankungen aus. Einerseits die Windpocken, die werden wir noch im Detail besprechen, und andererseits die Gürtelrose. Wie infiziert man sich jetzt mit dem Virus? Grundsätzlich entweder durch eine Tröpfcheninfektion oder über direkten Kontakt mit jemandem, der infiziert ist, vor allem wenn der den charakteristischen Ausschlag hat. Über den Ausschlag ist man natürlich auch infektiös. Das Virus grundsätzlich ist recht infektiös, recht leicht übertragbar. Und eben dadurch, dass es über die Luft, also über Tröpfchen in dem Fall, übertragen werden kann, von dem her kommt dem einer der anderen Namen, die das Virus hat, nämlich Windpocken, weil es eben über den Wind übertragen werden kann. Ich habe den französischen Namen auch gefunden, Vérole Volante. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das wären dann übersetzt die fliegenden Pocken, was auch darauf hinweist, dass das leicht übertragbar ist und über die Luft übertragbar ist. Andere Namen im Deutschen sind zum Beispiel Schafblattern oder Feuchtblattern. Und im Englischen nennt man die Erkrankung Chickenpox, hat aber im Prinzip nichts mit Hühnern zu tun. Ich glaube, das kommt möglicherweise aus dem Französischen, aus der französischen Bezeichnung für Kichererbsen, Chickpox. Das hat dann irgendwie so eine Ähnlichkeit oder ist eine Referenz zum Ausschlag, wird angenommen. Die Inkubationszeit ist etwa 2 Wochen. Dann kriegt man normalerweise zuerst Fieber und dann einen juckenden Hautausschlag. Die Infektion im Grunde beginnt zuerst im Rachenraum. Da können zum Beispiel die Mandeln infiziert sein. Das Virus repliziert, vermehrt sich dort, verbreitet sich dann über eine erste Welle im Körper, repliziert bzw. vermehrt sich dann in Leber und Milz. Und dann kommt es zu einer zweiten Verbreitungswelle, die dann zur Infektion der Haut führt. Und auch zur Infektion von Nerven. Und zu dem werden wir dann noch kommen. Grundsätzlich ist man etwa 1 bis 2 Tage vor dem Auftreten des Hautausschlags schon infektiös. Das heißt, man kann das Virus weitergeben, bevor man eigentlich merkt, dass man erkrankt ist. Das ist auch bei SARS-Coronavirus 2 so leider. Das heißt aber, man fühlt sich vielleicht noch ganz gesund und weiß nicht, dass man erkrankt ist und gibt das Virus dann weiter. Das hilft natürlich dem Virus und der Ausbreitung. Dann kommt es eben zum Auftreten des Hautausschlags und da ist man dann etwa 5 bis 10 Tage lang infektiös, während der Ausschlag auftritt, bis der abheilt oder zumindest verkrustet. Der Ausschlag selbst, das sind so linsengroße Pusteln, das fängt zuerst als Rötung an, wird dann zum Bläschen, das mit Flüssigkeit gefüllt ist und die treten nicht alle gleichzeitig auf, die kommen so hintereinander oft und ja, der Ausschlag tritt oft am Oberkörper auf, aber kann auf dem ganzen Körper verbreitet auftreten. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte das in der Volksschule. Das war ziemlich unangenehm, weil es eben sehr stark gejuckt hat. Und das ist auch eins der Probleme, dass man dann kratzt, wenn es juckt. Und da kann man Sekundärinfektionen bekommen mit Bakterien. Und das kann natürlich zu Komplikationen führen. Grundsätzlich ist diese Erkrankung bei Kindern aber relativ unkompliziert und relativ schnell wieder vorbei. Umso älter man ist, wenn man es bekommt, umso eher kann es zu Komplikationen kommen. Es kann aber auch bei Kindern Komplikationen geben, zum Beispiel Lungenentzündungen. Das ist selten, aber es kann auftreten. Hirnentzündungen, Hepatitis, also Leberentzündungen können auftreten und wie gesagt eben bakterielle Infektionen, die eben durch diese Pusteln, die ja im Prinzip Läsionen, Verletzungen der Haut sind, in die Haut, in den Körper eindringen können. Was aber schon problematisch sein kann, ist, wenn sich Schwangere infizieren, die die Infektion eben noch nicht hatten, keine Immunität haben. Da kann es oft zu schweren Lungenentzündungen kommen. Das Virus kann sich auf den Fötus ausbreiten, der kann dann möglicherweise absterben, beziehungsweise es kann zu Missbildungen kommen. Und wenn es rund um die Geburt zu einer Infektion kommt, kann das Virus dann aufs Neugeborene überspringen. Und da kann es zu schweren Verläufen kommen, die oft zum Tod führen. Da gibt es Antikörperpräparate, die man da verwenden kann, um das zu verhindern, beziehungsweise um die Überlebenschancen zu erhöhen. Die sind verfügbar und das kann gemacht werden. Leute mit Immunschwäche sind natürlich auch betroffen. Da kann das großes Problem sein. Da kann man mit antiviralen Medikamenten wie Acyclovir zum Beispiel oder Privotin Therapie machen. Aber wie gesagt, grundsätzlich bei Kindern sind die Verläufe normalerweise recht mild. Es ist so, dass etwa 95% der globalen Bevölkerung antikörperpositiv für das Virus sind, die meisten davon durch Infektionen. Das heißt, dass wirklich fast die gesamte Weltbevölkerung mit dem Virus infiziert war zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wir haben etwa 7000 Tote pro Jahr. Also wenn man das in Betracht zieht, dass das sehr, sehr, sehr viele Infektionen gibt, ist die Anzahl von Infektionen, die zum Tod führen bzw. zu schweren Verläufen führen, relativ gering, Gott sei Dank. Aber natürlich ist das auch ein Problem, dass 95% der Bevölkerung diese Infektion hatten. Und zwar deshalb, weil, wie ich früher erwähnt habe, das Virus auch Nerven infiziert. Und zwar unter anderem den Hirnnerv, den Gesichtsnerv, ein paar andere Nerven. Und das Virus lagert sich dort episomal in den Zellkern ein, sein Genom. Was heißt das jetzt? Im Prinzip, das Virus repliziert in den Nervenzellen grundsätzlich jetzt gar nicht so sehr, sondern versteckt sich dort. Und das macht es, indem es ein zusätzliches Chromosom, das, nämlich das eigene Genom, in unseren Zellkern einlagert. Also wir haben dann einfach ein zusätzliches Chromosom in der Zelle. Und das kann dann über Jahre hinweg dort eingelagert bleiben, eigentlich bis zum Lebensende, kriegt man nicht mehr weg. Und das kann dann irgendwann wieder reaktiviert werden. Und zwar dann, wenn es zu einer Abschwächung der Immunität gegen das Varicella-Zoster-Virus kommt. Und das kann mit dem Alter passieren. Wenn man älter wird, wird die Immunität schwächer, vor allem die zelluläre Immunität nimmt ab. Und dann kann das Virus sich reaktivieren, kann anfangen, diesen Nervenzellen wieder zu wachsen, zu replizieren, sich zu vermehren. Und das kann dann von diesen Nervenzellen aus überspringen auf die Haut. Und das ist, was man Gürtelrose nennt. Und diese Reaktivierung passiert bei etwa 20-30% der Infizierten, also bei einer ziemlich großen Anzahl. Gürtelrose ist was, was sehr viele Leute bekommen. Sie kennen sicher Leute, die schon Gürtelrose hatten. Vielleicht hatten sie es selber schon. Tritt eben gehäuft im Alter auf, oft so ab 60 und öfter bei Frauen. Und was hier passiert ist eben, wie schon gesagt, das Virus reaktiviert sich in den Nervenzellen, fängt an wieder zu wachsen, springt dann auf die Haut über und es kommt dann wieder zu so einem Hautausschlag, zu solchen Bläschen. Die bilden sich aber nicht am ganzen Körper, sondern lokal. Oft im Brustbereich, im Rücken, bei den Hüften, aber auch das Gesicht bzw. das Auge und die Ohren. Und in dem Fall ist es nicht so wie bei den Windpocken, dass das irgendwie am ganzen Körper verteilt auftritt, sondern das tritt lokal auf und das ist eben in der Nähe des Nervs, der infiziert ist. Und da kommt es zuerst auch wieder zu so einer Bläschenbildung. Sehr oft verschmelzen diese Bläschen dann. Also eigentlich hat man zuerst mal Errötung, dann bilden sich die Bläschen, dann verschmelzen diese Bläschen. Und das Problem ist, dass bei Kindern, wenn die Windpocken haben, dass die Bläschen meistens super abheilen, da sieht man nachher nichts mehr davon. Aber gerade im Alter, wenn man dann Gürtelrose hat, können da ziemliche Narben zurückbleiben.
Ja, und der Ausschlag ist übrigens auch infektiös, sollte man auch wissen.
Das Problem ist natürlich auch, dass es dazu, weil das ja offen ist und entzunden, kann es dazu Infektionen mit Bakterien kommen und das kann zu Komplikationen führen. Andererseits kann es auch durch die Infektion der Nerven zu Komplikationen kommen, wie zum Beispiel zu Lähmungserscheinungen, Gesichtslähmung zum Beispiel, Verlust des Geschmackssinns. Das ist eben vor allem, wenn das Gesicht bzw. Augen oder Ohren betroffen sind. Und das andere Problem, wie gesagt, wenn Sie schon Gürtelrose hatten, kennen Sie das vielleicht, es kommt zu recht starken Schmerzen. Und die werden als wirklich brennender Schmerz beschrieben und ich habe einen alten Namen für die Gürtelrose gefunden, der da vielleicht ganz gut zutrifft, und zwar Feuergürtel. Ich glaube, so kann man sich das vorstellen. Im Normalfall ist die Rötung, der Ausschlag, die Bläschen sind nach 2-3 Wochen wieder weg, aber es kann zu langanhaltenden Schmerzen kommen, eben weil der Nerv infiziert war und das kann natürlich auch problematisch sein. Wie gesagt, das tritt öfter im Alter auf, weil das Immunsystem geschwächter ist und weil die Immunität gegen das Varicella-Zoster-Virus abnimmt. Es kann aber auch schon früher auftreten. Einerseits, wenn Leute Probleme mit dem Immunsystem haben, entweder weil sie HIV haben, Transplantpatienten sind, bei IBD, also chronisch entzündliche Darmerkrankung, kann es früher auftreten, wenn man Krebserkrankung hat und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass das nur ab 60 auftauchen kann, das kann auch viel früher auftauchen. Es kann auch in Kindern auftauchen zum Beispiel. Gerade bei Kindern mit Leukämie ist es etwas, was häufiger auftritt. Ja, also keine so tolle Infektion, die wir aber eigentlich die meisten von uns durchgemacht haben und viele von uns werden im Alter Gürtelrose kriegen, wenn wir es nicht schon hatten. Aber man kann auch was dagegen tun. Einerseits, wie schon erwähnt, hat man Therapieansätze, entweder mit antiviralen Medikamenten in manchen Fällen oder auch mit Antikörperpräparaten, vor allem bei Schwangeren und Neugeborenen. Andererseits gibt es aber auch Impfungen. Und da gibt es eine Impfung, die bei Kindern eingesetzt werden kann. Das ist ein abgeschwächter Lebendimpfstoff, der basiert auf dem Ockerstamm. Der ist in den 1970er Jahren an der Osaka-Universität entwickelt worden. Da hat man ein Virusisolat genommen und auf verschiedenen Zelllinien im Labor weitergezüchtet über lange Zeit, unter anderem auch auf Meerschweinchenzellen. Und was passiert, wenn man das macht, gerade wenn es von einer anderen Spezies ist und das Virus aber eigentlich spezifisch für Menschen ist, ist, dass sich das dann anpasst an diese neuen Zellen. Und dieser Impfstamm hat eben etwa 300, bis weniger als 300 Mutationen über Zeit angereichert. Und die haben dazu geführt, dass der in Menschen eigentlich keine Erkrankungen mehr auslöst. Und das hat ihn eben zum Impfstoff oder Impfstamm gemacht.
Und der wird eingesetzt. Diese Impfung ist von der STIKO in Deutschland und vom Nationalen Impfgremium in Österreich empfohlen. Für Kinder im zweiten Lebensjahr wird zweimal im 6-Wochen-Abstand gegeben. Und der funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Der wird auch empfohlen für vor allem für seronegative Frauen im gebärfähigen Alter, eben deshalb, weil es problematisch sein kann, wenn sich jemand, der eben keine Immunität hat, in der Schwangerschaft mit dem Virus infiziert, beziehungsweise es kann auch dann für den Fötus und das Neugeborene problematisch sein. Und der wird auch empfohlen für seronegative Personen im Gesundheitswesen oder Leute, die in Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten, eben weil sie sehr wahrscheinlich mit dem Virus in Berührung kommen einerseits und das dann auch weitergeben können. Seronegativ in dem Fall heißt einfach, dass man keine Antikörper für das Virus hat und das interpretiert man dann so, dass man eben noch nicht damit infiziert war. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich gute Interpretation. Also man kann einen Antikörpertest machen und der sagt einem dann, ob man schon mal eine Infektion hatte oder nicht. Also das zu den Impfempfehlungen mit der Impfung gegen Windpocken. Und der Schutz vor symptomatischen Infektionen hier ist sehr, sehr gut. Es kann zu asymptomatischen Infektionen kommen oder zu Infektionen, wo es zu leichten Ausschlag kommt, aber im Normalfall eben nicht mehr zu einer vollen Erkrankung. Die Frage ist dann halt auch immer, ja, wenn man Kinder mit diesem Impfstoff impft, können die dann noch Gürtelrose bekommen, weil die haben ja dann im Prinzip keine richtigen Windpocken oder Schafblattern gehabt. Es ist so, da gibt es Studien dazu, da gibt es ja recht gute in über 6 Millionen Kindern, die ist über 12 Jahre gelaufen und da hat man gesehen, in Kindern, also man hat das eben nur in Kindern durchgeführt, dass es schon zu einem Schutz, zu einem reduzierten Aufkommen von Gürtelrose gekommen ist. Solche Daten für Erwachsene gibt es mit der Impfung noch nicht, aber es ist anzunehmen, dass man wahrscheinlich auch einen gewissen Schutz vor Gürtelrose hat. Es ist aber auch so, dass der Impfstamm sich genauso in den Zellkern einlagern kann und der kann theoretisch auch Gürtelrose verursachen, macht das aber wahrscheinlich viel weniger häufig. Also es gibt Daten dazu, dass der Impfstoffstamm möglicherweise zumindest in Kindern vor Gürtelrose schützt, obwohl die das viel weniger oft kriegen, aber kann man vielleicht auch so interpretieren, dass das Risiko dann für Erwachsene, die im Kindesalter geimpft wurden, auch geringer ist. Allerdings, wie gesagt, gibt es noch keine Daten dazu, das ist Spekulation. Man kann aber auch gegen Gürtelrose impfen. Und da gibt es 2 Impfstoffe, die eben im Normalfall in älteren Erwachsenen, also so ab 60, verwendet werden. Einer davon ist im Prinzip dieser gleiche Impfstoff, der für Kinder verwendet wird, aber in einer höheren Dosierung. Der wird kaum mehr verwendet, hat gut funktioniert, hatte aber einige Probleme, vor allem wenn man in immunsupprimierten Personen verwendet hat. Und es gibt jetzt eine Alternative dazu, die auch sehr gut funktioniert und anscheinend sogar ein bisschen besser funktioniert. Deswegen ist dieser erste Impfstoff eigentlich kaum mehr in Verwendung. Der zweite Impfstoff ist ein rekombinanter Impfstoff, basierend auf dem Glykoprotein B. Das wird rekombinant in biotechnologisch hergestellt. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie den Novavax-Impfstoff für SARS-CoV-2. Das ist ein bisschen anderes System zur Herstellung, aber ähnlich. Und der enthält ein Adjuvant, nämlich ASO1. Und der gibt so einen etwa 90-prozentigen Schutz gegen Gürtelrose. Und diesen Impfstoff verwendet man eben ab 60, wird zweimal verimpft, 2-Monats-Abstand. Also ab 60 bei Personen, die keine Grunderkrankungen haben und bei Personen, die erhöhtes Risiko aufgrund von Grunderkrankungen haben, kann man den auch schon früher geben. Wie gesagt, der funktioniert recht gut. Was ich gehört habe, sind die Impfnebenwirkungen relativ stark. Kann man so mit den mRNA-Impfstoffen vergleichen gegen Covid-19. Aber wie gesagt, Gürtelrose ist anscheinend noch um einiges problematischer. Also ist doch sehr empfehlenswert.
Und was dieser Impfstoff macht, ist eben die Immunität gegen das Virus wieder zu erhöhen und dadurch ist man dann eben wieder länger vor Gürtelrose geschützt.
Ja, das war's für heute. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich über Influenza reden, weil wir bald in die Influenza-Saison reinkommen. Aber diesmal eben ging es um ein DNA-Virus, das 2 unterschiedliche Erkrankungen auslösen kann. Wie immer, danke fürs Zuhören. Und wenn es Feedback gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke, ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.